Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Maske ist schon lange zu dem politischen Symbol der Corona-Politik geworden. Während sie in den allermeisten europäischen Ländern längst schon abgelegt wurde, tragen viele Menschen in Deutschland, aber auch in Österreich sie weiterhin freiwillig. Hinzu kommt eine Maskenpflicht in Gesundheitsberufen und Pflegeeinrichtungen. Ein erklärter Gegner des Mund-Nasen-Schutzes ist der Gynäkologe Dr. Christian Fiala, Leiter des Gynmed-Ambulatoriums in Wien. Er sagt, dass vor allem für Schwangere die Maske sogar große Gefahren birgt. Und mit ihm möchte ich darüber jetzt sprechen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Fiala.
Hallo, guten Morgen.
Herr Dr. Fiala, Sie haben die Auswirkungen von Masken auf Schwangere und vor allem auf den Fötus untersucht. Welchen Einfluss konnten Sie erkennen?
Ja, ich darf zunächst kurz korrigieren. Ich bin nicht ein grundsätzlicher Gegner von Maske, so wie ich überhaupt nicht ideologisch motiviert bin, sondern ich bin evidenzbasiert als Arzt und als Wissenschaftler, richte ich mich nach den Fakten und versuche, diese Fakten im klinischen Alltag zu integrieren. Und da ist es eben so, dass die Maske, dieser Mund-Nasen-Schutz, eben überhaupt nicht das erfüllt, was allgemeinhin von Politik und von vielen Medien behauptet wird. Und ganz im Gegenteil, es zeigt sich, dass diese Maske sehr viele Nachteile hat, auch für die Träger, aber ganz insbesondere eben auch für den Fötus bei schwangeren Frauen. Und zu meinem großen Erstaunen hat das bisher noch kaum jemand untersucht bzw. publiziert.
Was genau ist denn die Gefahr, die dann dahinter steckt? Also einerseits natürlich in der Schwangerschaft und dann aber auch die Auswirkungen später auf das Kind.
Naja, das große Problem, das ist ja offensichtlich, ist, dass der Fötus in der Gebärmutter nicht selber atmen kann, sondern der Fötus bezieht den Sauerstoff über das Blut der schwangeren Frau und gibt das CO2, das Kohlendioxid, in das Blut der schwangeren Frau ab. Und das bedingt, dass eben der Sauerstoffgehalt beim Fötus immer geringer ist wie im Blut der schwangeren Frau und dass das CO2 im Fötus immer zwangsweise immer höher ist wie im Blut der schwangeren Frau. Und CO2 ist ganz wichtig, dass man da im Kopf hat, das ist ein doch relativ giftige Substanz, die schon in leichter Erhöhung sehr negative Auswirkungen auf den Körper hat. Das heißt, der Körper ist darauf trainiert, dass er das CO2 sehr schnell abatmet und dass es das CO2 einen gewissen Grenzwert nach Möglichkeit nicht überschreitet. Und da hat die Natur in der Schwangerschaft einen Schutzmechanismus entwickelt, dass schwangere Frauen wegen dem Schwangerschaftshormon Progesteron, das sie eben in der Schwangerschaft produzieren, eine veränderte Atmung haben, und zwar öfter atmen und tiefer atmen und damit den CO2-Wert in ihrem Blut absinken. Dieser Schutzmechanismus führt eben dazu, dass der Fötus einen CO2-Gehalt hat, der ungefähr dem entspricht eines normal atmenden Menschen, weil eben der CO2-Gehalt über diesen Schutzmechanismus der schwangeren Frau künstlich erniedrigt wird. Wenn jetzt die schwangere Frau eine behinderte Atmung hat, dann erhöht sich der CO2-Gehalt in ihrem Blut und damit wird der CO2-Gehalt beim Fötus noch höher. Und für diese Situation gibt es auch ein ganz reales Beispiel. Und zwar ist es so, dass gegen Ende der Schwangerschaft, wenn die Gebärmutter immer größer wird und nach oben wächst und dann auf die Lunge drückt, und insbesondere wenn dann die schwangere Frauen auch etwas übergewichtig sind, dann tun sie sich zunehmend schwer zu atmen. Und das führt eben dazu, dass Frauen häufig gegen Ende der Schwangerschaft Atempausen machen, sogenannte Schlafapnoe. Und das ist ein Syndrom, das ist bekannt und sehr gut dokumentiert, weil es eben nachgewiesenermaßen zu Wachstumsverzögerungen beim Fötus führt, zu vorzeitigen Geburten, vermehrten Kaiserschnittentbindungen, und der Fötus tut sich dann nach der Geburt schwerer, sich an eigene Atmung anzupassen, und deshalb gibt es da vermehrt intensiv medizinische Behandlungen von den Neugeborenen. Also diese Atempausen von schwangeren Frauen sind ein sehr großes, bekanntermaßen großes Risiko für den Fötus. Und Jetzt kommt eben die Maske da ins Spiel, weil die eben auch die Atmung behindert. Es ist hinreichend dokumentiert und auch leicht nachvollziehbar, dass die Maske ja die Atmung behindert und damit zu einem Anstieg von CO2 in der Atemluft führt. Und das führt eben dazu, dass dieser vorhin erwähnte natürliche Schutzmechanismus beim Fötus, nämlich eine Absinken des CO2, dass dieser Schutzmechanismus kompensiert wird. Und wenn die schwangere Frau eine Maske trägt, eben dann nicht nur der CO2-Gehalt in ihrem Blutkreislauf erhöht wird, sondern beim Fötus noch stärker erhöht wird. Und das eben ganz ähnlich, eine ganz ähnliche Situation, zu einer ganz ähnlichen Situation führt, wie diese Atempausen im Schlaf bei schwangeren Frauen. Ganz besonders dramatisch ist das Tragen einer Maske während der Geburt, und auch da gibt es ja auch nachgewiesene oder immer wieder Empfehlungen und Berichte von Frauen.
Also während des Gebärvorgangs.
Genau, dass ihnen im Kreissaal während dem Gebären vorgeschrieben wurde, sie müssten eine Maske tragen. Und das ist also an Brutalität kaum zu überbieten, weil der Geburtsvorgang für den Fötus eine ganz kritische Situation darstellt. Und das kann man sich ganz leicht selbst, kann sich das jeder selbst überlegen. Wenn die Frau eine Wehe hat, das heißt, wenn die Gebärmutter sich sehr stark zusammenzieht, um den Fötus zu gebären, dann ist der Druck in der Gebärmutter höher wie der Blutdruck. Das heißt, während einer Wehe bekommt der Fötus kein Blut und damit auch kein Sauerstoff und kann auch das CO2 nicht abatmen. Das ist so, wie wenn wir den Kopf unter Wasser stecken würden. Und in der Wehenpause, also eine Wehe dauert dann eine kurze Zeit und dann gibt es immer eine Pause. Und in der Wehenpause kann der Fötus dann wird er mit Blut versorgt und kann Sauerstoff bekommen und CO2 abatmen. Und das ist so, wie wenn wir in regelmäßigen Abständen den Kopf unter Wasser stecken würden und dann wieder über Wasser gehen, ein paar Mal tief atmen und wieder runtergehen. Das heißt, in dieser Atemmöglichkeit, in den Wehenpausen, muss man das kompensieren, was man in der Wehe eben anhält, die Luft angehalten hat. Und wenn jetzt eine schwangere Frau im Kreißsaal während dem Gebärvorgang eine Maske hat, dann wird dieser Kompensationsmechanismus in den Wehenpausen ja auch behindert. Das heißt, dann bekommt der Fötus in der Wehenpause weniger Sauerstoff und hat noch einen erhöhten CO2-Gehalt. Also das wäre so, wie wenn man eben den Kopf dann aus dem Wasser rausnimmt und dann auch noch sich eine Maske aufsetzen würde. Etwas, was vollkommen absurd ist und wirklich gegen jede medizinische Vernunft ist.
Ja, viele Frauen denken sich sicherlich, es ist eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Ich trage die Maske ja sicherlich, weil ich eben in meinem Verständnis das ungeborene Kind und mich vor SARS-CoV-2 schützen möchte. Diese Risiko-Nutzen-Abwägung würden Sie dann aber eben ganz anders treffen.
Ja, also natürlich ist das unser medizinischer Alltag. Alle Maßnahmen, die wir Patienten verschreiben, sind immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung und dann im Einzelfall. Aber in dieser Situation ist es ganz klar, dass das Tragen einer Maske für schwangere Frauen kaum einen Nutzen bringt, aber eben nachgewiesenermaßen mit einem massiven Risiko, insbesondere für den Fötus, verbunden ist. Und das Problem ist, das merkt die schwangere Frau ja nicht. Also wir wissen von vielen Maskenträgern, aber insbesondere auch Kinder, da kriegt man dann Kopfweh und alle möglichen Zustände, eine unreine Haut, man erschöpft schneller. Also es gibt ja eine lange Liste an Maßnahmen durch diese Maske. Und das ist ja auch der Grund, warum es bei den Arbeitsbestimmungen sehr strenge Regelungen gibt. Nach dem Arbeitsschutzgesetz darf eine Maske maximal 70 Minuten getragen werden und muss dann unbedingt von einer 30-minütigen Pause abgelöst werden. Das ist an und für sich ein Arbeitsschutzgesetz, das überall gültig ist und das eben auch vollkommen ignoriert wird. Das heißt eben, die Maske, insbesondere bei schwangeren Frauen, da sind schwangere Frauen zu warnen, eindringlich zu warnen, dass sie nach Möglichkeit keine Maske aufsetzen. Und das große Drama ist jetzt noch, dass es bereits eine Studie gibt aus England, wo man Neugeborene untersucht hat, die in diesen 2 Jahren geboren wurden, in diesen Maßnahmejahren 2020 und 2021. Und man hat diese Neugeborenen verglichen mit den Kindern, die 10 Jahre davor auf die Welt gekommen sind. Und das Drama ist, dass jetzt in dieser Untersuchung herausgekommen ist, dass die Neugeborenen während dieser Maßnahmen eine massive Entwicklungsstörungen haben. Und zwar um 27-37% haben sie eine Entwicklungsverzögerung gegenüber Kindern, die in den 10 Jahren vor diesen Corona-Maßnahmen auf die Welt gekommen sind.
Nun führen Sie ja sicherlich auch Beratungsgespräche mit schwangeren Frauen durch. Was sagen Sie denn einer schwangeren Frau einerseits, wenn sie sagt, ich habe aber Angst vor der Erkrankung SARS-CoV-2 und wenn sie zweitens dann vielleicht noch sagt, und ich möchte mich in der Schwangerschaft impfen lassen?
Naja, wir haben ja mit SARS-CoV-2 jetzt doch eine relativ lange Erfahrung und haben sehr viele klinische Daten. Das war auch an und für sich von Beginn an im Jahr 2020 auch schon klar, dass SARS-CoV-2 vergleichbar mit einer Grippe ist. Und wenn man Grippe sagt, muss man aber im Kopf haben, dass es da sehr große Schwankungen gibt. Viele merken gar nichts, aber natürlich gibt es auch schwere Grippeverläufe und im SARS-CoV-2 reiht sich da ein in die durchschnittlichen Grippeverläufe in etwa. Und da ist halt auch wichtig zu wissen, dass es ja sehr viele Studien gibt über die Wirksamkeit der Maske und die Maske schützt ganz eindeutig nach zahlreichen Studien nicht vor einer viralen Infektion und zwar weder den Träger noch das Umfeld. Also das ist hinreichend dokumentiert mit großen Studien. Das heißt, es ist eine Illusion, wenn jemand eine Maske trägt und er glaubt, er ist damit geschützt und die negativen Auswirkungen des Maskentragens, insbesondere des längeren Tragens von Masken, die sind auch ausreichend dokumentiert und wir haben im klinischen Alltag sehen wir zunehmend mehr Probleme von Menschen, die eben Maske getragen haben. Bei den Neugeborenen, bei den schwangeren Frauen sehen wir eben die Probleme noch nicht so, weil man ein Neugeborenes, das sagt ja nicht, ich habe Kopfweh und da sieht man die Auswirkungen der Entwicklungsverzögerung noch nicht gleich. Aber das macht eben das umso gefährlicher, dass wir möglicherweise da 2 Jahrgänge von Kindern einem unnötigen Risiko ausgesetzt haben von Entwicklungsverzögerungen. Und die Autoren dieser erwähnten Studie aus England, die schreiben eben auch, dass noch nicht ganz klar ist, ob die Kinder diese Entwicklungsverzögerung aufholen oder ob diese Entwicklungsverzögerungen bleibend sind. Und das sind natürlich schon sehr dramatische Befunde, auf die müsste man auf jeden Fall reagieren. Und was mich besonders erschüttert, ich habe das den Verbänden der Geburtshelfer geschickt und auch der Hebammen und gebeten, dass man das diese Daten breit streut und informiert. Und ich habe überhaupt keine Antwort bekommen. Das heißt, da wird ein möglicherweise großes Risiko wird einfach verschwiegen auf breiter Front. Wir wissen das von Contagan, damals gab es die gleichen Reaktionen. Die Pharmafirma Jena Pharm hat damals auch Rechtsanwälte beauftragt, die ersten Warnhinweise durch einen Kinderarzt eben da zum Schweigen zu bringen. Aber das ändert ja nichts am Ergebnis und das führt nur dazu, dass es dann die Schädigungen noch mehr Menschen betreffen.
Abschließend, Herr Fiala, wenn Sie sagen, dass die Maske eigentlich keinen Einfluss auf grippale Infekte hat, so wird ja jetzt immer wieder hervorgehoben, dass es im vergangenen Jahr praktisch keine Grippewelle gab, die in diesem Jahr ja aber mit doppelter Wucht sozusagen zurückgekommen ist. Wie kann man das erklären?
Es gibt ein vollkommen falsches Verständnis von Infektionserkrankungen und das ist schon interessant. Früher, die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, eigentlich bis vor etwa 50, 100 Jahren, waren Infektionen die Geißel der Menschheit und das haben zu Recht sehr viel Furcht ausgelöst. Aber in den letzten 50 Jahren haben wir eigentlich kaum mehr Infektionskrankheiten. Zum Glück, das ist eine große Errungenschaft und damit ist aber auch ein bisschen das Wissen verloren gegangen, wie wir damit umgehen. Und die einzigen Infektionskrankheiten, die jetzt noch relevant sind, sind diese grippalen Infekte und Schnupfen, die wir kennen. Und da ist eben ganz wichtig, im Kopf zu haben, wir können uns im Wesentlichen nicht davor schützen. Der beste Schutz ist unser Immunsystem. Und das bedingt eben, dass wir aber diesen Erregern und diesen dauernd stattfindenden Veränderungen, diesen Varianten, diesen Mutationen, wie man auch sagt, dass wir uns denen aussetzen und unserem Immunsystem die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren und das zu lernen. Das Dümmste, was man machen kann, ist, da dass man sich langfristig von diesen Mutationen entfernt und isoliert, weil man damit verhindert, dass das Immunsystem eben nicht reagieren kann und nicht lernen kann. Und das wird dann nur dazu führen, dass man dann irgendwann umso schwerer erkrankt. Wir hatten auch ähnliche Entwicklungen, Fehlentwicklungen, zum Beispiel, wenn Sie dran denken, es gab eine Zeit, wo man Kinder ganz hygienisch erziehen wollte und dass die nur ja nicht mit Schmutz in Berührung kommen. Und dann ist man draufgekommen, dass diese Kinder viel mehr Allergien haben wie Kinder, die am Bauernhof aufwachsen. Und deshalb sozusagen kurz zusammengefasst, es gibt keinen Grund, sich vor diesen Grippeviren zu fürchten, sondern wir sollten darauf schauen, dass wir ein gutes Immunsystem haben, eine gute Ernährung haben, einen gesunden Lebensstil, nach Möglichkeit nicht rauchen. Und das ist eigentlich der beste Schutz. Es gibt keinen Grund, eine Maske zu tragen. Es gibt aber einen guten Grund, warum die Evolution in 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte noch nie so eine dumme Idee hatte, wie das Maskentragen im täglichen Leben.
Sagt der Gynäkologe Dr. Christian Fiala, Leiter des Gynmed-Ambulatoriums in Wien. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke und alles Gute.